Deutschlandfunk. Kontrovers.
Heute mit Silvia Engels am Mikrofon. Herzlich willkommen zur Diskussionsrunde am Montagvormittag. Das Ringen war lang. Ende letzter Woche war es, da einigten sich nach langen Verhandlungen Bundesgesundheitsminister Lauterbach von der SPD und Bundesjustizminister Buschmann von der FDP darauf, wie das Infektionsschutzgesetz geändert werden soll, um der Corona-Pandemie im Herbst zu begegnen. Im Zentrum steht demnach das Tragen von Masken. So soll bundesweit weiterhin eine FFP2-Maskenpflicht in Fernzügen und Flugzeugen gelten. Dazu kommen soll ab Oktober eine Masken- und Testpflicht in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Und außerdem sollen die Länder selbst entscheiden, ob sie darüber hinaus in öffentlich zugänglichen Innenräumen Masken vorschreiben oder nicht. Davon, wenn es vorgeschrieben ist, kann man sich wiederum mit Test oder einem Impfzertifikat befreien. Allerdings darf das höchstens 3 Monate alt sein. An Schulen schließlich ist eine Maskenpflicht nur noch dann erlaubt, wenn der Präsenzunterricht ansonsten gefährdet wäre. Dann allerdings auch nur ab der 5. Klasse. Viele verschiedene kleine Regelungen, nun hagelt es Kritik. Viele Bundesländer wünschen sich klarere Indikatoren, wann sie wie mehr Schritte tun sollen. Arbeitgeber, Verbände und Ärzte rufen nach bundeseinheitlichen Regeln. Anderen Verbänden wie dem Gaststättenverband geht das alles viel zu weit. Und FDP-Bundestagsvizepräsident Kubicki hält das Gesetz insgesamt für zu weitgehend. Er sieht es nicht als zustimmungsfähig an. Unser Thema heute in Kontrovers. Neues Infektionsschutzgesetz gegen Corona. Sind wir gut vorbereitet auf den Herbst? Unsere Gäste sind Christos Pantazis. Er ist Mitglied im Bundestagsgesundheitsausschuss für die SPD und ist selbst Arzt. Dazu Martin Stürmer, Virologe und Betreiber eines Diagnoselabors in Frankfurt am Main. Und Georg Kippels, Obmann der Unionsbundestagsfraktion im Gesundheitsausschuss. Alle zugeschaltet. Ihnen allen einen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Einige von Ihnen haben schon ganz klassisch sich auf unserem Anrufbeantworter heute früh gemeldet und ihre Meinung abgegeben. Hier einige Stimmen.
Gut vorbereitet auf den Herbst. Ich würde mal so sagen, das sind wir auch ohne dieses neue Corona-Schutzgesetz. Ich sehe Corona, was es wirklich gibt, als eine Art Grippe an. Und jeder hat die Möglichkeit, Grippeschutzimpfung durchführen zu lassen. Alles andere finde ich übertrieben, vor allen Dingen die Maskenpflicht überall.
Leif Hansen aus Schleswig-Holstein hier. Ich sehe das neue Infektionsschutzgesetz sehr, sehr kritisch. Alle Länder um uns herum heben alle Corona-Maßnahmen komplett auf, auch die Isolationspflicht. Und es wird Zeit, dass Deutschland sich dort anschließt und die Kinder vor einem weiteren Tragen der Maske schützt, was zu schweren psychischen Störungen der Kinder geführt hat, was wir jetzt in den Kinderpsychiatrien sehen.
Marc Jena aus Frankfurt am Main. Die einzige Exit-Strategie ist das Senken der Fallzahlen. Zum Beispiel durch die Wiederherstellung der Rechte von Bund und Ländern zur Eindämmung des Virus, durch eine dauerhafte, sinnvolle Bundesnotbremse, je nach regionaler Erhöhung der Infektionszahlen und durch das überfällige Untersuchen unseres Abwassers auf Coronaviren.
Guten Morgen, Barbara Stangl hier. Warum sind wir mit Deutschland auf weiter Flur, eines der ganz wenigen Länder weltweit, mit so extremen Maßnahmen? Was tun wir hier eigentlich? Warum halten wir daran so fest? Denn für die meisten Menschen scheint Corona nicht mehr die Erkrankung zu sein, die es gewesen ist.
Thomas Kruse aus Putlitz. Ein neues Infektionsgesetz. Aha, mir kommt es vor, als sitze ich bei Marty McFly in der Zeitmaschine und wurde ins Jahr 2020 zurückversetzt. Geht das jetzt wieder los? Ruft eine Maskenpflicht für die öffentlichen Innenräume aus? Oder ist das zu billig? Wie kann ich denselben Politikern, die uns durch ihr Hin und Her in eine Situation gebracht haben, noch glauben, dass sie jetzt wüssten, was zu tun ist?
Vielen Dank für Ihre ersten Meinungen. Sie gehen weit auseinander. Starten wir mit Thomas Kruse aus Putlitz, den wir gerade zum Schluss gehört haben. Der plädiert für eine generelle Maskenpflicht in Innenräumen und er sagt, wie solle er den Politikern noch glauben, dass sie jetzt wüssten, was zu tun sei. Herr Pantazis, als SPD-Vertreter führt Ihre Partei ja gerade die Bundesregierung an. Wissen Sie, was zu tun ist?
Ja, es geht darum, den sogenannten 7-Punkte-Plan zur Corona-Herbststrategie umzusetzen. Und einer dieser Punkte ist natürlich die Novelle des Infektionsschutzgesetzes. Also es ist jetzt nicht so, dass der Weisheit letzter Schluss ist, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es ein tragfähiger Kompromiss ist, den wir sicherlich noch im parlamentarischen Verfahren an der einen oder anderen Stelle sicherlich noch nachschärfen werden. Aber selbstverständlich bin ich der festen Überzeugung, dass Deutschland besser als in den vergangenen Jahren auf den nächsten Corona-Winter vorbereitet sein sollte. Und deswegen folgen wir diesem 7-Punkte-Plan. Und ich denke, dass die vereinbarten Anpassung des Infektionsschutzgesetzes natürlich sinnvoll und richtig sind. Und dazu gehört natürlich explizit natürlich auch die Maskenpflicht in mehreren Bereichen. Sie hatten das ja vorhin auch schon für die Bundesebene auch angesprochen und für die Länder, die können das ja ebenfalls noch feststellen und jedenfalls festlegen im Bereich des ÖPNV, aber auch in öffentlich zugänglichen Innenräumen.
Die Einzelpunkte werden wir bestimmt im Lauf der Sendung durchsprechen. Jetzt erstmal, Herr Kippels, wissen Sie denn von der Union besser, was zu tun ist?
Wir haben schon Anfang des Jahres im Zusammenhang mit der Impfdiskussion darauf hingewiesen, dass eine ganze Reihe von Informationsschritten dringend geboten sind. Ich spreche an dieser Stelle ausdrücklich das Impfregister an. Auch in diesem neuen Infektionsschutzgesetz ist ja ein starker Hinweis auf das Impfen als hilfreiche Maßnahme enthalten. Das Problem ist nur schlicht und ergreifend, dass wir keine ausreichende Informationsgrundlage haben. Heute Morgen war die Botschaft, 76% sind grundimmunisiert. Aber wie es jetzt weitergeht mit dem zweiten Booster, mit dem ersten Booster, mit dem zweiten Booster oder überhaupt auch mit neuen Impfstoffen und welche Auswirkungen das für die Gesundheitslage der deutschen Bevölkerung gibt, wissen wir nicht. Also insofern hat es Anfang des Jahres eine Reihe von dringenden Empfehlungen und Hinweisen, gerade auch aus dem Expertenrat gegeben, die bis jetzt nicht verarbeitet worden sind. Und es ist schade, dass die ganzen Wochen und Monate des ersten Halbjahres eigentlich im Wesentlichen ungenutzt verstrichen sind, obwohl es eine Menge von hinreichenden Empfehlungen gegeben hat. Jetzt sind wir in der sitzungsfreien Zeit. Wir können im Ausschuss und mit den Experten nicht diskutieren. Es wird dann zu Beginn des Septembers mit Aufnahme der Sitzungstätigkeit wahrscheinlich wieder ein hektisches Durcheinander geben. Das ist weder hilfreich noch nützlich. Und vor allen Dingen fehlen uns auch die notwendigen Informationen, welche Art von Impfstoffen zu welchem Zeitpunkt, auch mit welcher Wirkungsweise zur Verfügung stehen. Es ist Zeit verplempert worden und jetzt rennen wir dem Geschehen bedauerlicherweise wieder hinterher. Das wäre nicht nötig gewesen.
Stichworte Datenlage, Impfregister, da werden wir auch bestimmt im Verlauf der Sendung drauf kommen. Ich möchte aber erst noch Herrn Stürmer mit in die Runde holen. Sie haben als Infektiologe bei diesem neuen Infektionsschutzgesetz direkt vor einem Flickenteppich der Maßnahmen gewarnt. Aber wenn wir sehen, wie sehr tief gespalten die Stimmungslage ist, auch gerade wieder in unserem Stimmungsbild von unseren Hörerinnen und Hörern, ist es da nicht notwendig, regional ein abgestuftes Vorgehen einzuschlagen, um je nach regionaler Infektionslage Eingriffe für den Bürger zu rechtfertigen und passgenau zu machen?
Ja, grundsätzlich ist das erstmal richtig. Es macht aus Sicht des Bürgers gar keinen Sinn, wenn in meiner Region so gut wie keine Virusinfektion stattfindet, dann permanent hohe Qualität an Maßnahmen umzusetzen. Auf der anderen Seite muss man dafür aber erstmal einheitliche Regeln feststellen und einheitliche Parameter vorgeben, an denen man das festmachen kann. Der Flickenteppich beginnt ja schon damit, dass im Prinzip die Länder entscheiden sollen, ob diese Maßnahmen eben umgesetzt werden können. Und da gibt man ihnen im Augenblick noch relativ wenig an die Hand. Und da ist es dann natürlich Interpretationsspielraum durchaus möglich, wie die Maßnahmen jetzt wirklich umgesetzt sind. Da fängt der Flickenteppich an. Und es gibt für mich bestimmte Maßnahmen, wo ich sehr vorsichtig wäre, wo ich mir gewünscht hätte, dass der Bund eben mehr eingreift, um eben hier den Flickenteppich etwas zu vermeiden. Ich meine, wir haben eine Maskenpflicht im Fernverkehr. Auch da setze ich mich in einen Fernzug, der in einem Bundesland startet, wo vielleicht gar keine Infektionen oder so gut wie keine Infektionen sind und fahre durch ein Bundesland, wo viel ist und steige in einem Bundesland aus, wo wieder gar nichts ist. Also dann hätte man auch den nächsten Schritt weitergehen können mit dem Personennahverkehr, den ich als sehr wichtige und intensive Infektionsquelle einschätzen würde im Herbst und Winter.
Also Sie wären auch für Maskenpflicht im Regionalverkehr. Gibt es weitere Schritte, die Sie verlangen?
Ja, man muss mal ganz kräftig überdenken, ob diese Impfgeschichte als Alternative zur Maske / zum Testen wirklich durchgezogen werden sollte. Ist ja schon angedeutet worden mit dem Impfen, dass wir da so ein bisschen in Probleme kommen. Mit der jetzigen Impfstoffen werden wir gegenüber der BA5-Variante Infektionen so gut wie gar nicht vermeiden. Also macht eine frische Impfung als Verzicht oder als Alternative zu einer Maske im Innenraum überhaupt gar keinen Sinn. Und von den neuen Impfstoffen wissen wir erstens noch gar nicht, wann sie wirklich kommen. Und zum Zweiten können wir auch noch ganz schwer abschätzen, inwieweit sie wirklich adäquat in der Lage sind, Infektionen auf so einem hohen Level zu vermeiden, dass das als Maskenalternative überhaupt in Frage käme.
Da sind wir beim Stichwort. Das gebe ich direkt an Sie, Herr Pantazis, denn wir haben es am Wochenende gehört. Gesundheitsminister Lauterbach hat die zuständigen Experten der STIKO am Wochenende aufgefordert, klare Empfehlungen für alle Altersgruppen zu geben, ob und in welchen Fällen die zweite Auffrischungsimpfung, also die insgesamt vierte Impfung für die meisten, insgesamt ratsam ist. Bis jetzt ist es ja nur so, dass die Ständige Impfkommission für über 70-Jährige zur vierten Impfung aufruft, sowie für einige Risikogruppen. Folgen Sie hier, Herrn Lauterbach, dass die STIKO sich für alle Altersgruppen positionieren muss, Herr Pantazis?
Also ich finde, es kann nicht schaden, wenn sich die STIKO grundsätzlich positioniert. Aber grundsätzlich bin ich der Auffassung, dass die STIKO ein unabhängiges Gremium ist und dass es entsprechend natürlich auch unabhängig agieren sollte. Und deswegen würde ich mir diese Position im eigentlichen Sinne nicht gänzlich zu eigen machen wollen. Aber grundsätzlich muss ich sagen, sollte die STIKO ruhig eine Empfehlung für alle Altersgruppen aussprechen, ob sie es für sinnvoll erachtet oder nicht für sinnvoll erachtet. Und mit dieser Frage sollte sie sich ruhig auseinandersetzen und entsprechende Positionen abgeben.
Wie sehen Sie das, Herr Kippels?
Ja, die STIKO ist immer Gegenstand von Kritik oder Lob, je nachdem, wie gerade die Empfehlung in der öffentlichen Wahrnehmung aussieht. Also ich glaube schon, dass sie ein wichtiger Gradmesser für das Verhalten der Bevölkerung ist, wie mit den Impfungen umgegangen wird. Mit Rücksicht auf die Tatsache, dass wir jetzt, ich sag mal, ein sehr großes Angebot an verschiedenartigen Impfungen entweder haben. Das heißt also, der erste Booster oder der zweite Booster mit dem Ausgangsimpfstoff. Und dann möglicherweise die Perspektive im Oktober oder im September mit den neuen adaptierten Impfstoffen. Ich finde, da braucht die Bevölkerung schon einen verlässlichen Anhaltspunkt. Die STIKO ist die unabhängige Institution. Sie ist dazu aufgerufen. Sie hat auch die Fachkunde. Und ich hielt es zunächst mal für sinnvoll, dass sie sich dazu äußert. Wenn sie allerdings eine bestimmte Position nicht einnimmt, im Gegensatz zu Bundesgesundheitsminister Lauterbach, dann muss er sich mit dieser Situation abfinden, auseinandersetzen und nicht politisch mahnen. Es ist eben keine politische, sondern eine wissenschaftliche Institution.
Dennoch haben wir die angepassten Impfstoffe nicht. So viel erstmal dazu. Da gebe ich dann die erste Frage von unserem Hörer Albrecht Denninghoff dazu. Das ist eine Lernfrage zu diesem Gesetz, vielleicht deshalb an Sie, Herr Pantazis. Er fragt, ist es wirklich so, dass man sich im kommenden Winter für Gastronomie und Veranstaltungsbesuche auch in Innenräumen wieder testen lassen muss, wenn die letzte Impfung Booster länger als 3 Monate zurückliegt, beziehungsweise ob dann hier verpflichtend die Maske dann doch wieder breiteren Raum einnimmt, weil einfach das Impfzertifikat schon nach 3 Monaten abläuft. Ist das so und ist das sinnvoll?
Der jetzige Gesetzentwurf, so wie er uns jetzt dem Parlament zugeleitet wird, sieht das vor, dass insbesondere dann halt, je nachdem, wenn die Länder es entsprechend halt festlegen können, dass sie in Restaurants, Bars und Kultur- und Freizeiteinrichtungen die FFP2-Maske oder den Test vorschreiben können. Und die Ausnahme davon ist, dass frisch Geimpfte und Genesene entsprechend dann halt unter dieser Ausnahmeregelung fallen von maximal 3 Monaten, was natürlich halt an der Stelle natürlich auch wissenschaftlich dann relevant ist. Ich möchte aber gerne etwas dazu noch anmerken und auch ergänzen. Sicherlich schützen frische Impfungen stärker vor Übertragung, aber der Hinweis, dass der jetzige Impfstoff hinsichtlich des neuen Serotyps Omikron nicht in dieser Form wirkt, jedenfalls die Schutzfunktion aufweist, wie beispielsweise gegen die Delta, Alpha, Beta oder Gamma-Variante, ist auf jeden Fall gegeben und ist richtig so. Wir gehen aber davon aus, dass die neuen Impfstoffe, jedenfalls insgesamt 4 von Moderna und BioNTech angekündigt mit der Marktzulassung im September, dass die entsprechend halt auch gegen die Omikron-Varianten speziell dann zugeschnitten sind. Das ist halt auch die Auskunft des BMG. Und sodass wir dann halt unter dieser Prämisse und mit diesen Rahmenbedingungen selbstverständlich einen deutlich höheren Schutz hinsichtlich einer Infektion und einer Weitergabe von einer Infektion hätten. Daher gilt die Antwort, ja, das ist dann so.
Das sorgt durchaus auch für hin und her, gerade diese Frage, dass man dann doch wieder mehr Maßnahmen fürchten kann. Ich gebe noch mal ein kleines Stimmungsbild unserer Hörerinnen und Hörer wieder. Unser Hörer Wolfgang Daub aus Konstanz lässt kein gutes Haar an der Pandemiebekämpfung. Er kritisiert eine völlig unkontrollierbare Maskenpflicht und dadurch eine faktische Impfpflicht alle 3 Monate. Auch nach mehr als 30 Monaten Seuchenzeit gehe Deutschland hier völlig chaotisch in den 3. Winter. Und wir haben ihn gerade schon gehört, unser Hörer Marc Jena sagt, er sei für eine erneute Feststellung der epidemischen Lage auf Bundesebene, die Wiederherstellung aller Möglichkeiten der Bundesländer im Kampf gegen das Virus. Das sind die einen Meinungen. Dann haben wir andere Stimmen, wie Werner Schreier. Er ist gegen jede weiteren Maßnahmen. Er mailt, diese neuen Maßnahmen sollen doch nur von den falschen, übertriebenen Maßnahmen zuvor ablenken. Und wir haben noch Thomas Weber, Vorsitzender der Tierschutzpartei Saarland, schreibt er, er warnt vor Panikwache. Er wolle nicht abstreiten, dass es für manche Leute eine riskante Krankheit sei, aber er selbst hatte als Hochrisikogruppe Corona. Nach 5 bis 6 Tagen sei das, obwohl er ungeimpft sei, wieder abgeklungen. Das Gesundheitsministerium solle sich abgewöhnen, Helikopter zu spielen. Zitat Ende. Soweit vielleicht erstmal ein Blick. Jetzt haben wir unsere erste Hörerin in der Leitung, Frau Popczynski. 61 ist sie. Sie ruft uns aus Berlin an. Guten Tag.
Guten Tag. Ich freue mich, dass ich an Ihrer Sendung teilnehmen kann. Und ich hatte im Vorgespräch auch schon gesagt, ich bin 61 Jahre alt. Ich bin früh berentet aufgrund von einer koronaren Herzinsuffizienz und Asthma. Und ich vertrage diese Maske nicht. Und ich habe also auch eine Bescheinigung über diese Maskenbefreiung. Und die 2 Jahre, wo also recht strenge Maßnahmen waren, die waren für mich sehr schwer, weil ich kaum in irgendein Geschäft gehen konnte, um Dinge meines täglichen Bedarfs zu kaufen, ohne da Schwierigkeiten zu haben. Ich bin 4-mal geimpft und ich würde mich auch, sobald der neue Omikron-Wirkstoff da ist, auch ein 5. Mal impfen lassen, obwohl ich jedes Mal Nebenwirkungen hatte. Und ich bin der Meinung, dass eine schwere Krankheit ist, und ich bin auch froh, dass es mich überhaupt nicht erwischt hat, obwohl ich also auch unterwegs bin und noch arbeiten gehe. Und da muss irgendwo auch eine klare Regelung geschaffen werden. Es wird auch Menschen geben, die sich nicht impfen lassen können. Das muss voll respektiert werden, genauso wie eben meine Bescheinigung von der Maskenpflicht, weil es kann nicht sein, dass ich also wirklich aus dem Leben ausgeschlossen werde, also insbesondere im kulturellen Bereich, nur weil das nicht akzeptiert wird, weil das ist ja auch irgendwo eine Behinderung. Und es gibt auch viele Menschen noch, die tragen die Maske freiwillig und die Leute sollen das auch machen. Aber ich denke, das muss mehr in Eigenverantwortung sein, oder man muss eben die Leute doch verpflichten, sich impfen lassen. Ich weiß es als Beispiel Argentinien, da sind 91% erstgeimpft, 84% zweitgeimpft und die dritte Impfung geht kontinuierlich weiter. Und die Leute sind da auf gut Deutsch durch. Und ja, die haben jetzt Winter.
Ja,
und die Zahlen sind sehr gering. Und ja, ich denke mal, auch dieser Flickenteppich in einem Bundesland ja, im nächsten nein. Und dann wird es wieder jedem Geschäftsinhaber selber überlassen mit seinem Hausrecht. Da muss eine klare Linie rein. Und da muss auch definitiv bis zum letzten Punkt alles drinstehen. Und nicht, dass die Leute einen sagen können, jeder macht so, wie er es will. Das geht so nicht. Nach 30 Monaten muss da endlich mal ein Punkt gesetzt werden.
Vielen Dank, Frau Popczynski. Was entgegnen Sie, Herr Pantazis?
Also Folgendes. Zunächst einmal hat sie wichtige und richtige Punkte angesprochen. Es gibt ja Ausnahmetatbestände, insbesondere wenn es um mehr ärztliche Atteste geht, was eine Maske betrifft. Wo ich nicht ganz zustimmen kann, ist die Kompetenzstreitigkeiten hinsichtlich des Flickenteppichs, der ja geäußert worden ist, der Vorwurf. Es geht hier eindeutig um die Zuständigkeit. Der Bund ist zuständig im Bereich des Fern- und Flugverkehrs. Er ist zuständig im Bereich der Krankenhäuser und der Pflegeeinrichtungen und weiterer Einrichtungen, wenn es um den Schutz vulnerabler Gruppen geht. Und selbstverständlich ist er über die Corona-Arbeitsschutzverordnung ebenfalls auch für Betriebe zuständig. Die Länderzuständigkeit ist der öffentliche Personennahverkehr, sind die Innenräume, Restaurants und dergleichen. Das sind alles Länderzuständigkeiten, als auch der gesamte Schulbereich. Das heißt, es ist ein Gesetz, was stringent nach Zuständigkeit trennt. Das bedeutet also, die Zuständigkeit des Bundes wird entsprechend in dem Gesetz geregelt. Und die Zuständigkeit des Landes, dort wird dem Land oder den Ländern, so wie wir das jetzt auch von vielen Ministerpräsidenten gehört haben, entsprechend Instrumentarien an die Hand gelegt, die sie entsprechend auch festlegen können. Und das umfasst natürlich halt auch die FFP2-Maske in Innenräumen. Da bin ich sehr froh, dass wir das entsprechend auch mit dem Koalitionspartner haben einigen können. Das war ja, wie gesagt, auch höchst umstritten. Sie haben ja Herrn Kubicki entsprechend ja auch schon erwähnt. Und dass wir natürlich auch feststellen konnten, dass wir natürlich auch die FFP2-Maske im Bereich des ÖPNV vorschreiben können. Die Länder jedenfalls, wenn es zu einem Landtagsbeschluss kommt.
Das ist soweit klar, dass man hier rechtlich...
Ja, aber den Flickenteppich, den Flickenteppich. Das muss ich Ihnen ganz offen sagen, weil ich ja lange Zeit auch Landespolitiker gewesen bin. Dafür sind in der Regel häufiger auch mal die Länder verantwortlich. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Länder jetzt übrigens genug Zeit haben, sich an einen Tisch zu setzen und entsprechend auch Maßgaben auch abzustimmen, sodass wir jetzt, dass es nicht zu einem Flickenteppich kommt. Mhm. Aber die Zuständigkeit obliegt den Ländern. Und deswegen sind wir auch der festen Überzeugung, dass es dann an der Stelle natürlich auch zu einer unterschiedlichen Zuständigkeit kommt. Und die wird hier in diesem Gesetz auch stringent eingehalten.
Aber Frau Popczynski bemängelt ja auch zu Recht, oder sie sorgt sich davor, dass sie mit ihrem Zertifikat, was die Maskenpflicht angeht, möglicherweise das von den Kontrollen her zum Beispiel nicht respektiert oder eingehalten wird. Da warnen ja auch schon die Kommunen davor, sie könnten das zum Teil, wer hat Ausnahmeberechtigung von der Maskenpflicht, nicht immer alles kontrollieren. Ist man da nicht zu weit weg in der Politik? Ist das nicht an der Realität der Menschen vorbei?
Das glaube ich eher nicht. Ich kenne einige Fälle auch von Bürgerinnen und Bürgern, die sich beispielsweise auch an mein Büro gewandt haben, die genau das gleiche Problem haben, dass sie gesagt haben, es gibt da einen Ausnahmetatbestand, ich habe entsprechend eine Erkrankung und kann keine Maske tragen und vor diesem Hintergrund habe ich einen ärztlichen Attest bekommen. Es wurde bis dato sehr häufig kontrolliert und ohne Probleme gab es auch nach Intervention sofort auch Einsehen der Betreiber.
Maskenpflicht, da gibt es ja viele Meinungen zu. Ich gebe noch ein paar, die uns über Mail erreicht hatten, wo beispielsweise Robert Lüttke argumentiert, es würden ja auch individuell viele Schutzmaßnahmen eben zur Verfügung stehen, also Impfung, korrektes Tragen einer Maske und Risikovermeidung. Das wäre doch etwas, was jeder tun könnte. Dann haben wir auch eine Stimme von Ewald Epping. Er schreibt, Maskenpflicht ist eine kleine Maßnahme mit großer Wirkung. Aha-Regeln und Testpflicht auch. Also hier gibt das Masken, das generelle Tragen von Masken weiter wieder ein verschiedenes Stimmungsbild. Herr Pantazis, Sie hatten vor den Nachrichten noch angeknüpft, dass die Bund-Länder-Regelungen natürlich wenig möglich machen, was eben die Bundeseinheitlichkeit angeht. Denken Sie denn, im Laufe des Herbstes werden die meisten Länder hier einheitliche Maskenrechte in ihren Bundesländern verhängen? Herr Pantazis? Gut, ihn haben wir gerade nicht. Wir versuchen, die Leitung wieder aufzubauen. Dann schauen wir auf das, was eben auch schon anklang, nämlich den Infektionsstand, die Datenlage, die ja nach wie vor schwierig ist oder jetzt, weil sich weniger Menschen testen lassen, sogar noch schwieriger geworden sind. Vielleicht an Sie, Herr Stürmer, die Sie ja in Ihrem Labor auch damit zu tun haben. Wie belastbar sind denn die aktuellen Infektionszahlen noch, wo sich viel weniger Menschen testen lassen als früher? Und warum haben wir es im Vergleich zu anderen europäischen Ländern nicht geschafft, beispielsweise die Abwasseruntersuchungen auf die Infektionslage mittels PCR-Tests genauer zu fassen, damit wir hier einen neuen Indikator gewinnen?
Ja, es ist eine Tatsache, dass wir deutlich weniger testen als noch zu Hochzeiten der Pandemie. Das liegt an verschiedenen Dingen. Es liegt an der Testverordnung. Es liegt daran, dass man einen PCR-Test nicht mehr unbedingt braucht für diverse Dinge. Viele vermeiden vielleicht auch den PCR-Test, weil sie nur mit dem PCR-Test tatsächlich in die Isolation müssten. Und da gibt es also, wie gesagt, viele Punkte, warum wir die reale Infektionszahl gar nicht mehr so vernünftig einschätzen können. Natürlich sehen wir einen Trend. Ja, wenn wir die schlechten Zahlen einfach im Verlauf uns angucken, sehen wir ja, dass die Kurve auch wieder abflacht. Ich denke, das ist tatsächlich so. Und dass es nicht nur dadurch bedingt ist, dass in den Sommerferien kaum noch einer testen geht. Aber wir könnten natürlich deutlich besser sein. Wir haben für das Impfen, als es losging, irgendwie 5- oder 6-seitige Fragebögen ausfüllen müssen. Zur Meldung der Infektion reicht ein PCR-Nachweis und da wird nicht großartig abgefragt, wann, wie, wo hat man sich infiziert. Da hätte man wertvolle Daten gewinnen können, um die Pandemie viel besser zu beschreiben. Das ist also unsere Datenlücke, die wir letztendlich haben. Die Abwassertestung ist insofern charmant, weil sie würde das Problem der Einzeltestung sozusagen umgehen. Ich müsste nicht mehr jede Person einzeln testen, um Infektionsgeschehen zu dokumentieren, sondern ich kann über das Abwasser ganze Gruppen von Menschen eben regional begrenzt abfragen und kann sehen anhand der Virusmenge im Abwasser, ob in einer bestimmten Region es eben zu Ausbruchsgeschehen kommt oder nicht. Ich kann sogar im Idealfall die Variante aus diesem Abwasseruntersuchung bestimmen. Also ich hätte schon ein sogenanntes Vormonitoring, was letztendlich, glaube ich, ganz in Deutschland handelbar wäre, auch von den Testkapazitäten. Wir würden einen viel besseren Einblick über die Infektionsdynamik bekommen. Naja, warum das bei uns in Deutschland immer so schwer ist. Wir erfinden ja in vielerlei Hinsicht das Rad immer wieder neu und müssen eben immer die Dinge einzeln selber abprüfen. Ich erinnere nur an die Wertigkeit der Maske. Auch hier war ja lange Zeit auch von der FDP in Frage gestellt worden, dass die Maske überhaupt wissenschaftlich valide als Instrument bewiesen ist. Und gut, die Erde ist immer noch rund, auch wenn ich nicht jeden Tag nachschaue. Insofern ist das manchmal ein deutsches Problem, dass wir da vielleicht zu gründlich sind und könnten wir uns ein bisschen was sparen.
Herr Kippels, Sie hatten eben auch schon zu Beginn der Sendung angemahnt, dass hier gerade die Datenlage weiterhin nicht gut sei. Jetzt haben wir ein bisschen was dazu gehört. Das Stichwort der Abwasseruntersuchung ist ja auch etwas, was man durchaus auch regional oder ländermäßig vorantreiben könnte, wo ja zum Teil auch die Union regiert. Warum ist man hier nicht so weit wie in anderen Ländern?
Ja gut, die Diskussion läuft momentan auf Hochtouren. Ich komme ja bekanntermaßen aus dem Bundesland Nordrhein-Westfalen und wir haben jetzt nach der Landtagswahl die Ministerien wieder oder weiterhin besetzt. Landesgesundheitsminister Laumann ist auf diesem Sektor sehr, sehr engagiert und auch interessiert, ganz einfach einen Überblick zu bekommen. Und das ist eigentlich die Kernfrage. Wo stehen wir hier und heute? Erstens mit der Gefahrenlage, zweitens mit der Infektionssituation. Wie ist die Infektiosität und wie ist die Folgerung daraus? Und das kann nur auch mit einer entsprechenden Verbesserung des öffentlichen Gesundheitsdienstes, die ja von Anfang an eine entsprechende Überwachungs- und Nachverfolgungsaufgabenstellung hatte, verbessert werden. Dazu fehlt es in diesem neuen Gesetzentwurf zu jedweder Form an einem Hinweis. Der ÖGD taucht da gar nicht auf. Und ich glaube, das ist ja gerade ein Landes- oder ein Kreisinstrument, mit dem die Infektionssituation vor Ort analysiert und vor allen Dingen auch beobachtet werden muss. Da muss, wie das ja schon seit Beginn der Pandemie geschehen ist, eine technische Aufrüstung mit den entsprechenden Nachverfolgungs- und Analysesituationen stattfinden und es muss dann eben auch ein Informationsaustausch stattfinden. Wir haben im Augenblick so den Eindruck, als sei die Gefahrenlage im Hinblick auf die persönliche Betroffenheit, das heißt also die schweren Verläufe, doch relativ im Griff. Tatsache ist aber, dass unser Gesundheitssystem momentan notleidend ist durch die Quarantäne. Fälle der Pflegekräfte bzw. der Ärzte einer Reihe von Intensivstationen haben Betten abgemeldet, eben nicht wegen Überlastung, sondern wegen fehlender Pflegekräfte. Die Gesundheitsversorgung ist also durch diese Auswirkung der Quarantänesituation kritisch. Und hier ist es natürlich wichtig zu erfahren, wie ist denn da jetzt im Augenblick die Bewertung? Sind das symptomfreie Fälle, die positiv getestet worden sind, sind es schwere Verläufe, in welchem Impfstadium befinden sich diese Personen, die jetzt positiv getestet sind und sich deshalb in die Quarantäne begeben müssen und aus dem normalen Dienst- und Aufgabenbetrieb herausfahren. Also da gibt es ein Tohuwabohu, das muss sortiert werden. Ich glaube, insbesondere der Expertenrat hat da in der letzten Stellungnahme über 25 Seiten eine ganze Reihe von hochinteressanter und wichtiger Hinweise gegeben. Man muss sie nur umsetzen, man muss sie ins System bringen und man muss auch dem RKI dann die Möglichkeit geben, diese Erkenntnisse auszuwerten und Empfehlungen abzugeben. Da fehlt für mich die sinnvolle Zusammenarbeit.
Gut, Herr Kippels, Herr Pantazis ist auch wieder da. Wir sind jetzt ein bisschen über das Stichwort Maskenpflicht schon hinweggegangen, aber die Leitung steht wieder. Staunen wir jetzt vielleicht besser auf das neu aufgemachte Thema Stichwort Datenlage. Warum im Moment im Gesetz nichts dazu beispielsweise da ist, die Datenlage zu verbessern, beispielsweise wie man vorangeht, auch mit den Kosten, was eben Abwasseruntersuchungen angeht, was ja ein sehr guter Indikator ist und gerade bemängelt auch die Problematik, auf die wir hinlaufen, die kritische Infrastruktur könnte aufgrund der hohen Infektionszahlen von Personal in Kliniken, Krankenhäusern, aber auch anderen Bereichen wieder an die Grenzen kommen. Ist man hier nicht mit Indikatoren und Frühwarnsystemen im Gesetz gut genug vorbereitet? Vielleicht diese beiden Sachen an Sie, Herr Pantazis.
Also Sie haben vollkommen recht, wenn es um die täglichen Daten geht. In dem sogenannten in der Corona-Schutzstrategie oder der Herbststrategie der Bundesregierung ist ja einer der Punkte natürlich halt auch der Punkt 5 unter den 7 Punkten der täglichen Daten. Da ist Ziel, dass die verspätete, unvollständige Datenmeldung beendet werden muss. Ich erinnere nur daran, wie Herr Kippels, ich komme jetzt aus dem Land Niedersachsen, komme auch aus Braunschweig. Dort ist das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, Entwicklung halt des SORMAS-Systems. Und obwohl seinerzeit auch in der Ministerpräsidentenkonferenz uns auf das SORMAS-System verständigt hatten, ist es lediglich nur bei einem Drittel der Gesundheitsämter bis dato implementiert bundesweit. Es gibt immer wieder Probleme mit den Schnittstellen und auch mit den Datenmeldungen. Deswegen sollen ja auch alle Krankenhäuser gesetzlich verpflichtet werden, ihre für das Pandemie-Management notwendige Daten halt über das DEMIS mit einem praktikablen und reduzierten Datensatz dann halt entsprechend zu melden und auch über die ITS-Kapazität, die Zahl der Corona-Erkrankten auf Normal- und Intensivstationen, weil wir ja schließlich auch eine Verschiebung der sogenannten Patientenströme haben von Intensivstationen auf Normalstationen, die Zahl der betreibbaren Betten auf Normal- und ITS-Stationen, und das soll immer taggleich gemeldet werden. Und das Demis ist natürlich an die Landesgesundheitsämter und auch an das Robert-Koch-Institut dann auch angeschlossen, und bei Nichteinhaltung ist übrigens auch geplant, bei der taggleichen Meldung, dass das ebenfalls auch mit Sanktionen, also respektive auch mit Abschlagszahlungen auch verbunden sein soll. Das ist halt auch einer der Punkte, den die Bundesregierung dann auch vorgibt, sodass wir halt an der Stelle wenigstens eine gewisse Form von Daten, täglichen Daten dann auch haben. Des Weiteren wissen wir aber auch, das habe ich auch noch mitbekommen, insbesondere auch Instrumentarien, die ich auch für sehr interessant halte, beispielsweise die Abwassermessung und dergleichen dann ebenfalls auch nochmals implementieren, weil genau das nämlich auch eine grundsätzliche Entwicklung natürlich auch vorhersagen kann. Und ich teile da die Auffassung, dass man dadurch natürlich halt auch die Tests schrittweise halt perspektivisch sicherlich auch obsolet machen könnte.
Aber warum hat das zum Beispiel so lange gedauert, wenn man in anderen Ländern Europas hier schon weiter ist mit diesen Abwasseruntersuchungen?
Ich kann Ihnen nur sagen, wie es jetzt in den letzten Monaten gewesen ist. Das Thema ist jetzt virulent. Wir diskutieren darüber und wollen das implementieren. Der Minister hat es ja auch in seiner Stellungnahme, in seiner Pressekonferenz explizit auch angesprochen. Es wird jetzt auch angegangen. Sie müssen wissen, die Regierung stellen wir erst seit ein paar Monaten. An der Stelle, warum die Länder seinerzeit, obwohl es natürlich auch in den Ländern natürlich auch umgesetzt werden kann, nicht umgesetzt haben, erschließt sich mir nicht. Ich finde, da ist einiges versäumt worden, genauso wie wir beispielsweise im Fall der Digitalisierung sicherlich auch Nachholbedarf
haben. Dann haben wir den nächsten Hörer in der Leitung. Das ist Herr Schenk. Er meldet sich aus Sachsen bei uns. Ich grüße Sie, Herr Schenk.
Hallo.
Danke für Ihre Geduld zum Warten. Was ist Ihr Beitrag zum Thema?
Alles gut. Ich wollte sagen, also ich bin der Meinung, vorbeugen ist besser als heilen. Deshalb bin ich eher auf der Seite auch von Herrn Lauterbach und seiner Meinung und dem neuen Gesetz. Also wenn man sich da ein bisschen hineinversetzt in Herrn Lauterbach, er ist verantwortlich für viele Menschen und es scheint so, dass er einfach auf viele Eventualitäten und Möglichkeiten eingeht. So, das ist die eine Seite. Und ich wollte nochmal darauf hinweisen, eine Geschichte, die vielleicht weniger beachtet wurde. Der Virus ist Teil der Natur, der Mensch ist Teil der Natur und sie stehen in einem gewissen Verhältnis zueinander. Und der Mensch ist leider so, dass er, wenn seine Freiheit eingeschränkt wird, erträgt er das schlecht. Also wir sehen das so in den Demonstrationen und so weiter. Aber die Natur hat ihren eigenen Geist und wenn sie beeinträchtigt wird in ihrer Existenz und ihrem Leben, dann zeigt sie das dem Menschen. Also die Natur ist von sich aus gütig. Sie ist in dem Sinne nicht berechenbar. Und es sei denn, der Mensch ordnet sich der Natur unter und da wird sie auch reagieren. Also wir hatten mit dem Virus, also die Beziehung jetzt nochmal zur Klimakrise, wir hatten mit dem Virus saubere Luft. Die Natur hat sich in vielen Bereichen erholt und jetzt ist die Tendenz halt wieder in einer anderen Richtung. Und wenn wir meiner Meinung nach auch gucken, mit der Natur eine gemeinsame Sprache zu finden, dann dann können wir viele Sachen gemeinsam angehen.
Herr Schenk, dann danke ich für Ihre Anregung. Sie blicken dann oft ganz einheitliche Bild. Wir müssen ein bisschen schauen, wie es weitergeht, aber den einen Satz noch, ja.
Okay. Die Natur hat ein gutes Bauchgefühl, wie ich gesagt habe, und vertraue auch der Jugend, denn die will auch Zukunft haben.
Gut.
Und wenn man auf die Demos geht, dann hört man heute immer noch, wir sind laut, wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut. Und das sollte man auch verstehen.
Herr Schenk, vielen Dank für die Anregungen. Die haben jetzt das breitere Bild aufgemacht. Aber Sie haben ein Stichwort genannt, was ich auch ansprechen wollte, allerdings in etwas konkreterer Form, nämlich die Jugend. Da bin ich beim Stichwort Schulen, denn das ist ja auch etwas, was im Infektionsschutzgesetz jetzt wieder geändert wird. Die Länder können demnach Maskenpflicht ab der 5. Klasse anordnen, um Schulschließungen zu vermeiden. Und das Thema klang sowohl bei unseren Hörerinnen und Hörern schon breit an, als auch in unseren WhatsApps zum Beispiel. Da haben wir eine WhatsApp von Sophia von Kapphengst bekommen. Sie warnt davor, dass die Masken und Tests bei Kindern und Jugendlichen wieder angewendet werden. In fast allen europäischen Nachbarstaaten würden diese Maßnahmen für Kinder komplett abgeschafft. Maskenpflicht ab der 5. Klasse. Für wie notwendig halten Sie das, Herr Stürmer?
Also grundsätzlich möchte ich mal einen Punkt aufgreifen, immer der Vergleich mit dem unserem Umland, mit dem Ausland, dass die immer alles abschaffen und wir sind die Einzigen, die das aufrechterhalten. Man muss erstmal genau hinschauen, was dort auch gesagt wird. Also grundsätzlich akzeptieren auch unsere Länder um uns herum, dass Corona immer noch aktiv ist. Sie appellieren viel mehr an die Eigenverantwortung, weil sie das Gefühl haben, dass sie das besser können, als wir das in Deutschland können. Und da kam auch dieser eine Beitrag von einem Hörer, der sagte, ich habe es nicht gehabt, obwohl ich ungeimpft bin. Also ist alles Quatsch. Das zeigt ja, wie die Einstellung leider vieler Menschen in Deutschland ist. Nur weil ich es nicht gesehen habe, ist es nicht existent. Und da müssen wir einfach in Deutschland vermehrt darauf hinarbeiten, dass Eigenverantwortung nicht mit Egoismus verwechselt wird. Und wenn wir das hinbekommen, können wir möglicherweise auch mehr Maßnahmen zurückfahren, wie es in anderen Ländern tatsächlich gemacht wird. Die appellieren viel mehr an die Eigenverantwortung. Jetzt zu den Schulen. Und wir haben gelernt, dass Distanzunterricht und viel Kollateralschäden bei den Kindern angerichtet haben. Und ich denke, deswegen ist es richtig, die Schulen so weit wie möglich außen vor zu lassen. Auch wenn ich gesagt hätte, als Worst Case hätte ich es trotzdem drin behalten, aber es ist eine andere Diskussion. Ich denke, so kann man das ganz gut machen. Mein Problem ist so ein bisschen, dass wir wirklich in die Situation kommen, warum man die Grenze bei den Fünftklässlern gesetzt hat, weil letztendlich sind Erst- bis Viertklässler dann auch potenziell ansteckend. Es geht mir auch darum, wenn wir die vulnerable Bevölkerung schützen wollen, bewegt sie sich nicht nur in Krankenhäusern und Pflegeheimen, sondern um uns herum. Es sind Großeltern, die Enkelkinder haben, die dann wieder schlechtes Gewissen bekommen oder die Eltern schlechtes Gewissen bekommen. Wann können wir unsere Kinder zu unseren Eltern schicken? Also wann können Kinder und Großeltern sich treffen? Und ich glaube, da hätte man auch den Mut haben sollen, wenn man schon die Maskenpflicht an so hohe Hürden koppelt, wie man es getan hat, dann bitte doch auch die Erst- bis Viertklässler mit dabei.
Herr Pantazis, bleiben wir beim Thema Schulen. Dort die Möglichkeit, um Schulschließung zu vermeiden, wieder Maskenpflicht anzuordnen. Das ist der Gesetzentwurf, aber erst ab der 5. Klasse. Wieso dieses Abgestufte?
Also zunächst einmal müssen wir festhalten, das, was Sie ja schon gesagt haben. Es handelt sich hier um optionale weitergehende Schutzmaßnahmen der Länder. Das bedeutet also, Sie können diese weitergehenden Regelungen erlassen, um die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems und der sonstigen kritischen Infrastruktur zu gewährleisten. Und da ist einer der Punkte natürlich auch die Maskenpflicht in Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen vorgegeben im Gesetz. Jedenfalls, das ist die Grundlage, die Rechtsgrundlage, auf deren Basis die Länder dann per Landtagsbeschluss das entsprechend vorlegen können. Aber für Beschäftigte und für Schülerinnen und Schüler auf dem 5. Schuljahr. Hier befinden wir uns in einem Spannungsfeld. Epidemiologisch die reine Lehre, die ist ja eben gerade verkündet worden. Aber da ist nichts daran auszusetzen. Gleichzeitig haben wir aber auch pädagogische und soziale Auswirkungen. Vor diesem Hintergrund ist dann halt die 5. Klasse oder der 5. Schuljahr jedenfalls dann halt als Grundlage gewählt worden. Und ich muss auch ganz offen sagen, die höhere Hürde ist damit begründet, dass die Maskenpflicht in Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen nur ausgesprochen werden kann, wenn dies zur Aufrechterhaltung eines geregelten Präsenzunterrichtsbetriebes erforderlich ist. Das heißt also, es muss dann auch von den Ländern gut begründet werden, wenn man dann diese Maskenpflicht, in diesem Fall wäre es keine FFP2-Maske, sondern grundsätzlich würde auch eine medizinische Maske zur Aufrechterhaltung des Präsenzbetriebes entsprechend natürlich dann auch ausreichen. Es geht also kurzum um die besondere Berücksichtigung der Belange von Kindern und Jugendlichen und hier insbesondere derer von der 1. bis zur 4. Klasse. Das ist ein Spannungsfeld, in dem wir uns befinden, aber in diesem Spannungsfeld befinden wir uns schon seit mehreren Jahren.
Und wir haben zu diesem Thema passend eine Kinderärztin in der Leitung, die die Sendung verfolgt, Frau Dr. Noll-Streich aus Baden-Württemberg. Ich grüße Sie.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Was sagen Sie zu diesen Regelungen, die das Infektionsschutzgesetz jetzt in mehreren Schritten für Schulen vorsieht?
Also für die Schulen bin ich auch bei der Meinung meines Vorredners, warum die Erst- bis Viertklässler ausgenommen wurden, verstehe ich nicht. Die sind genauso ansteckend, sind genauso infiziert und unangenehm ist es für alle Kinder. Also auch für die Erst- bis Viertklässler, denke ich, ist es akzeptabel, zumal man die ja dann vielleicht auf dem Pausenhof abmachen könnte, die Maske. Mir geht es aber eigentlich um noch ein ganz anderes Thema. Also ich bin generell für sämtliche Schutzmaßnahmen und für die Impfung und überhaupt und habe das auch immer sehr vertreten, dass man Maske trägt und sich impfen lässt, habe auch selbst viel geimpft in der Praxis. Aber was mich jetzt wirklich stört, dass von den Mitarbeitern in den Arztpraxen sowie in den Krankenhäusern und ich denke auch in den Pflegeheimen verlangt wird, seit über 2 Jahren jeden Tag diese Maske den ganzen Arbeitstag zu tragen. Selbst jetzt im Hochsommer bei über 30 Grad, muss ich sagen, ist es mir sogar zuwider, diese Maske den ganzen Tag zu tragen. Das wird selbstverständlich vorausgesetzt, dass die Mitarbeiter, redet auch kein Mensch drüber, was das für die Mitarbeiter für eine Belastung ist, diese Maske jeden Tag zu tragen. Letztes Jahr konnte man sie wenigstens im Sommer noch mal kurz runter machen. Aber, und dann die Diskussion, ob das zumutbar ist, dass man sie in öffentlichen Verkehrsmitteln trägt oder bei Kulturveranstaltungen. Aber von den Mitarbeitern im Gesundheitswesen wird erwartet, von früh bis spät hast du die Maske zu tragen, egal zu welcher Jahreszeit. Und da ist im Moment überhaupt keine Besserung in Sicht, aber ich will nicht den Rest meines Berufslebens mit Maske verbringen. Ja. Zumal wir auch in der Praxis sehr viel reden müssen. Ich bin nur Kinderärztin, da können Sie sich vorstellen, wie unangenehm das für mich und meine Mitarbeiter ist, diesen ganzen Tag diese Maske zu tragen.
Ist angekommen Ihr Punkt, ist auch bestimmt etwas, was etwas wenig in der Diskussion bis jetzt beleuchtet wurde. Wo wir Sie aber gerade als Kinderärztin dran haben, wollte ich Sie doch noch kurz fahren zu diesen diversen Erfahrungen, die Einschränkungen, die Belastungen der Kinder durch Corona ist natürlich groß, auch psychisch. Das ist soweit ja auch schon vielfach berichtet. Wie sehen Sie denn diese Entwicklung, wenn jetzt dazu dann doch wieder mehr Maskenpflicht käme? Würden Sie dann also trotzdem dazu raten, das wieder flächendeckend einzuführen?
Also ich weiß nicht, ich habe aus der eigenen Erfahrung mit diesen vielen psychischen Belastungen, das kann ich so nicht ganz bestätigen. Es gibt sicher Fälle, aber ich weiß nicht, ob das ein bisschen hochgespielt wurde auch, also oder wird. Oder es gibt natürlich auch Eltern, die sagen, die Maske ist schrecklich, dann findet das Kind die Maske natürlich auch schrecklich. Das war gerade in der ersten Zeit so. Und da denke ich immer, wenn die Eltern den Kindern das richtig beibringen, wir haben auch Fälle, wo die Kinder freiwillig unter 5 Jahre in der Praxis bei uns eine Maske tragen, die brauchen das ja eigentlich gar nicht und das geht, aber also ich denke, wenn es notwendig ist, weil die Infektionszahlen wieder durch die Decke gehen, ist es für die Kinder auch zumutbar, eine Maske zu tragen.
Vielen Dank, Frau Dr. Neustreich, für diese Erfahrungen aus der Praxis. Jetzt möchte ich mal wieder das Wort an Herrn Dr. Kippels geben. Stichwort Schule und die Regelung des Infektionsschutzgesetzes. Wir haben gerade Stimmen aus der Praxis gehört. So schlimm wäre das nicht, das zur Notwendigkeit sein muss, für alle zu verhängen, für alle Schülerinnen und Schüler. Es gibt natürlich Gegenstimmen. Wie ist Ihre Meinung?
Ja, wir stehen in Nordrhein-Westfalen ja unmittelbar vor Beginn der Schule. In der kommenden Woche beginnt der Schulbetrieb wieder. Und insofern hat auch unsere Landesbildungsministerin in Vorausschau und auch mit Blick auf den jetzt anstehenden Entwurf das Konzept vorgelegt und auch in die Schulen kommuniziert, was dringend geboten war. Stichwort ist Eigenverantwortung und anlassbezogenes Reagieren. Ich glaube, das ist auch ein gutes Konzept. Wir haben ja in den vergangenen 2 Jahren auch gerade in den Schulen und für den Schulbetrieb eine Menge Erfahrungen sammeln können. Auch die Fragestellungen, wann und unter welchen Bedingungen die Kinder belastet sind, aber wann sie vielleicht umgekehrt für sich selber oder auch für ihre Familie das Bedürfnis haben, eine Maske zu tragen. Also insofern halte ich dieses Eigenverantwortungskonzept zunächst mal kritisch darauf zu achten, habe ich ein Symptom, könnte es ein Symptom sein oder ist es vielleicht nur eine harmlose allergische Reaktion oder eine Herbsterkältung? Oder habe ich Kontakt mit infizierten Personen aus dem Freundes- oder Bekannten- oder Familienkreis gehabt? Und in diesem Kontext sollte dann zielgerichtet mit der Maske oder eben mit dem Test gearbeitet werden. Aber nicht flächendeckend, nicht anlasslos und auch nicht bei symptomfreien Situationen. Die Schulkonzepte haben ja auch weitere Verbesserungen wie entsprechende Lüftungssysteme, das Lüftungsverhalten, auch das die Begegnungssituation in den Fluren und auf dem Schulhof ist mittlerweile sehr gewissenhaft organisiert worden. Also ich halte nichts von flächendeckenden Anweisungen, sondern wichtig ist, dass auf der Basis der gewonnenen Erkenntnisse unter dem Stichwort Eigenverantwortung und Erfahrungsschatz weitergearbeitet wird.
Georg Kippels war das geradezu kontrovers. Dagegen aber noch Jürgen Renz. Er ist Lehrer an einer berufsbildenden Schule und er klagt, er würde in einer überfüllten Klasse unterrichten. Herr Stürmer, er war nochmal aus medizinischer Sicht gerade sehr daran interessiert zu sagen, wie steht es mit der Symptomlosigkeit von Corona-Infektionen und was bedeutet das für die Ansteckung?
Ja, mir ist ganz wichtig, hier nochmal darauf hinzuweisen, dass wir das ja schon von Anfang der Pandemie her kennen, dass wir auch Patienten haben, die überhaupt keine Symptome haben und trotzdem ansteckend sind. Das wurde in der Diskussion um die Isolationspflicht ja schon mal angedeutet, dass man damit Unterschiede macht zwischen symptomatischen und nicht symptomatischen Patienten. Und das darf man nicht machen. Also wir müssen davon ausgehen, dass auch Patienten ohne Symptome das Virus zu bestimmten Zeiten weiter verbreiten können. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, hier nochmal darauf hinzuweisen.
Das war das. Dann richten wir noch mal einen Blick speziell auf die Situation in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Unter älteren Menschen steigen derzeit, von dem, was man weiß, die Infektionszahlen wieder. Das Personal ist hochbelastet, schon sehr lange. Und jetzt stellt sich eben auch die Frage, und damit an Herrn Kippels, wie geht es eigentlich weiter mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht? Sind wir da schon weiter, ob das sinnvoll ist, ob das fortgeführt wird?
Nein, offensichtlich nicht. Und der Gesetzentwurf verhält sich ja zu diesem Thema überhaupt nicht, obwohl akuter Handlungsbedarf ist. Die dritte Stufe der einrichtungsbezogenen Impfpflicht wird ja jetzt scharf geschaltet und wir haben überhaupt keine Perspektive, wie mit diesem Thema umgegangen werden kann. Vor allen Dingen haben ja auch die vergangenen Monate gezeigt, wir stellen fest, dass die Stationen in erheblichem Maße Personalengpässe aufweisen, weil die Pflegekräfte und die Ärzte sich in Quarantäne begeben müssen. Das heißt also, die Funktionstauglichkeit dieser Station ist nicht uneingeschränkt gewährleistet durch dieses Instrument. Und ich habe auch nicht die Perspektive, dass ich das einstellen könnte, weil eben die Fragestellung Impfen auf der einen Seite, Infektiosität auf der anderen Seite und eben die dritte Perspektive, Quarantänepflicht über einen gewissen Zeitraum und damit Ausfall aus dem Dienstbetrieb einfach nicht aufeinander abgestimmt ist. Hier hätte es dringend einer klaren Botschaft Bedarf, insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir ja jetzt nicht nur die dritte, sondern eventuell die vierte Impfung oder Spezialimpfungen haben. Da ist jetzt der Fachbereich der Einrichtungen vollkommen alleine gelassen und ich kann nur dringend darauf hoffen, dass es im parlamentarischen Betrieb dieses Thema aufgerufen wird. Von uns und seitens der CDU-CSU-Fraktion wird das garantiert geschehen. Aber ich hoffe auch, dass die Ampel zu diesem Thema sich jetzt nun endlich zu einer einheitlichen und vor allen Dingen praxisorientierten Meinung durchschränkt.
Herr Pantazis, ist das so? Gibt es da noch Nachbesserung, Stichwort einrichtungsbezogene Impfpflicht, ob man das fortsetzt und wie?
Also ich finde, hier sind jetzt ein paar Begrifflichkeiten ein bisschen durcheinander geworfen worden. Insbesondere was den Personalengpass in den Einrichtungen bezüglich vulnerabler Gruppen betrifft. Der ist ja aktuell natürlich auch der Sommerwelle natürlich auch geschuldet an der Stelle. Quarantäne und die Ausführungsbestimmungen eines Bundesgesetzes, an dem übrigens die Länder originär daran beteiligt gewesen sind. Ich darf daran erinnern, dass der Bundesrat dem Gesetz übrigens auch einstimmig zugestimmt hat im Dezember. Und es geht hauptsächlich darum, dass es offensichtlich wohl Probleme oder Klärungsbedarf in der Operationalisierung gibt. Das Gesetz ist am 8. Dezember oder jedenfalls am 1. Dezember, Anfang Dezember jedenfalls verabschiedet worden. Der Bundestag und auch der Bundesrat hat dem zugestimmt. Es ist im Vorfeld auch miteinander auch beraten worden. Und allen war das auch klar, dass wir das auch wünschen, insbesondere weil ja unsere Strategie darauf auszielt, nicht nur Vorsorge zu betreiben, sondern auch insbesondere den Schutz vulnerabler Gruppen zum Ziel zu erklären. Und da, wenn nicht dort, wo sonst? Und vor diesem Hintergrund waren wir uns damals auch alle einig, dass es halt zu diesem Gesetzentwurf kommt und entsprechend natürlich halt auch die einrichtungsbezogene Impfpflicht eingeführt wird. Jetzt gibt es auch innerhalb dieses Gesetzes ein sogenanntes stufiges Modell über die Gesundheitsämter. Aber ich muss eins sagen, es ist zwar ein Bundesgesetz, die Ausführungsbestimmungen eines solchen Gesetzes obliegen aber allerdings den Ländern. Und Sie haben genug Zeit gehabt. Ich kann Ihnen sagen, in Niedersachsen, in meinem Land, ist das kein Thema. An der Stelle, wir haben eine hohe Impfquote in den sogenannten Einrichtungen, in den entsprechenden Einrichtungen von über 95%. Vor diesem Hintergrund sieht auch meine Gesundheitsministerin und mein Ministerpräsident das ziemlich gelassen, was da auf uns zukommt, und hat auch kein Problem, das entsprechend umzusetzen. Die Problematik besteht in einigen Ländern, die die Impflücke in dem Bereich haben nicht schließen können und offensichtlich, ich muss es leider so sagen, in den Ausführungsbestimmungen ihrer Verpflichtung nicht nachgekommen sind, entsprechend auch Vorgaben zu machen, wie das umzusetzen ist. Der Bundesminister hat mehrfach darauf gedrungen und hat auch entsprechend auch ein 23-seitiges Konzept, entsprechend auch mit Fragen und Antworten zur Verfügung gestellt und hat selbstverständlich auch das Angebot gemacht, den Ländern bei der Erstellung der Ausführungsbestimmung natürlich auch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und um zu unterstützen. Ich glaube, es ist nicht zielführend, wenn beispielsweise aktuell im parlamentarischen Betrieb die AfD das Thema regelmäßig mit Anträgen aufruft, nur um entsprechend halt einen Punktgewinn zu erzielen. Es geht uns hier um den Schutz vulnerabler Gruppen. Deswegen muss ich ganz offen sagen, wird dieses Gesetz, das Bundesgesetz, wie gesagt, auch in Kraft treten. Und ich habe die Erwartungshaltung, dass die Länder entsprechend halt auch ihrer Verpflichtung nachkommen. Sie hatten genug Zeit, ehrlich gesagt 8 Monate.
Auch hier gibt es wohl einen Bund-Länder-Streit. Versuchen wir ein bisschen mehr in die Praxis zu schauen. Gerade die vulnerablen Gruppen, die Pflegeeinrichtungen, dort eben laut Infektionsschutzgesetz wieder geplant, weiterhin, dass hier pflichtmäßig getestet werden soll. Auch hier eine Maskenpflicht. Wie sehen Sie das, Herr Stürmer? Wird das ausreichen? Wir haben ja die Stimme von Herrn Karagiannidis, Intensivmediziner, der lange gewarnt hat, der jetzt nicht die unmittelbare Gefahr sieht, dass die Intensivstationen volllaufen und auch nicht die Gefahr sieht, diese Überlastung, die wir ja in früheren Pandemiephasen gesehen haben, wiederzusehen. Wie nehmen Sie das wahr?
Ja, ich denke, wir müssen so ein paar Dinge auseinanderdividieren. Es ist für mich auch ganz wichtig, die vulnerablen Gruppen effektiv zu schützen. Das können wir im Augenblick mit Impfstoffen nicht in der Form machen, dass wir Infektionen eben adäquat auf einem hohen Level vermeiden. Insofern müssen wir warten, was die angepassten Impfstoffe hier bieten und ob das Möglichkeiten sind, eben auch auf den Intensivstationen und Pflegeeinrichtungen, wo wir ja gerade gehört haben, dass permanente Maske tragen, was ein Superschutz ist, in Kombination mit der Testpflicht, ob man da nicht ein bisschen Abstriche machen kann. Aber dazu muss der Impfstoff verdammt gut funktionieren, weil sonst können wir uns das nicht leisten, auf die Masken und auf das Testen zu verzichten. Die Impfstoffe tun das, was sie tun sollen. Sie vermeiden adäquat schwere Verläufe. Und ich glaube, in diesem Hintergrund haben wir im Augenblick nicht zu befürchten, dass die Intensivstationen jetzt massiv überlastet werden. Ich sehe hier auch tatsächlich eher das Personalmangelproblem, eben durch die Ausfälle, weil eben BA5 doch auch in der primären Symptomatik viele Menschen krank zu Hause lässt. Und da haben wir natürlich ein Problem, was wir angehen müssen in irgendeiner Form. Aber insgesamt sehe ich, wenn wir uns auf eine Maskenpflicht in Kombination mit einer Testpflicht in den öffentlichen Einrichtungen, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen konzentrieren, sehe ich uns ja auch sehr gut gewappnet, um da eben vernünftig zu argumentieren und zu arbeiten.
Okay. Stichwort Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen. Herr Kippels, letzte Frage an Sie. Sie müssen gleich die Sendung etwas früher verlassen, weil Sie einen Zug bekommen müssen. Aber ich möchte Ihnen noch kurz eine E-Mail von unserem Hörer Holger Friedrichsson geben. Er wird den Fokus etwas breiter sehen und das betrifft auch die Bundesregierung, die vorher mit ihrer Beteiligung ja im Amt waren. Er will wissen, ob sich denn nach den jüngsten Werbeveranstaltungen der Bundesregierung nun im Lohn- und Arbeitsverhältnisbereich in den Alten- und Krankenpflegern sowie in den Krankenhäusern etwas verbessert habe und warum hier immer noch diese großen Lücken immer bestehen, dass das System so schnell dann an die Grenzen kommt. Einfach zu wenig Personal.
Also die Personalfrage ist in der Tat eine anhaltende Frage und sie lässt sich auch nicht alleine mit Vergütungsregelungen, die wichtig sind und die Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern zum Ausdruck bringen, lösen, weil ganz einfach auf dem Arbeitsmarkt und auch im Ausbildungsbereich nicht binnen kürzester Zeit diese Lücken geschlossen werden können. Wir haben jetzt eben durch diese gesundheitliche Belastung eine Ausnahmesituation. Auch die lässt sich natürlich nicht mit Vergütungsangeboten regeln. Wir müssen insgesamt die jetzige Situation zum Anlass nehmen, die Personalausstattung noch mal kritisch ins Auge zu fassen und ich sage mal da, wo Entlastungen für die Mitarbeiter möglich sind durch Bürokratieabbau oder durch pflegefremde Ergänzungsleistungen Entlastung zu schaffen und auf diese Art und Weise die Ressourcen für den Patienten, für die unmittelbare Pflege der Patientinnen und Patienten freizusetzen. Natürlich soll über attraktive Vergütung und über gute Ausbildungssituationen für diesen Berufsbereich geworben werden. Aber wir sind eben, das sagt der demografische Wandel, keine Gesellschaft, die ein ständiges Wachstum an neuen Arbeitskräften aufweisen kann, sondern wir haben einen höheren Abgang als einen Zugang und den kann man nur durch Optimierungen und durch Attraktivität der Berufsabläufe kompensieren.
Vielen Dank, Herr Kippels. Dann haben wir diesen Aspekt speziell der Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen zumindest natürlich nicht erschöpfend, aber zum Teil angesprochen. Vielen Dank, dass Sie teilgenommen haben. Wir diskutieren natürlich dann hier in der Runde mit Herrn Panzatzis und Herrn Stürmer noch weiter. Vielen Dank erstmal, Herr Kippels.
Vielen Dank.
Danke Ihnen. Und ich gebe ein bisschen ein Stimmungsbild wieder. Über WhatsApp erreicht uns zum Beispiel, dass die Meinungen zum Föderalismus hier durchaus eher im Moment nicht so positiv sind. Jürgen Friedmann notiert, gerade die noch laufende Corona-Pandemie zeige, wie ineffizient der Föderalismus sei. Eine zentrale Verordnung vom Bund wäre hier nicht nur effizienter, sondern sie würde dem Steuerzahler auch viel Geld sparen. Und die fehlende Akzeptanz der Maßnahmen kommt von Tom Parke. Er notiert ebenfalls auf WhatsApp, meiner Meinung nach könne man das Infektionsschutzgesetz ersatzlos auslaufen lassen. Er sehe jeden Tag in der Bahn, dass die Maske von vielen nur aufgesetzt werde, wenn gerade ein Kontrolleur im Wagen ist. Das Interesse der Bevölkerung an Infektionsschutz erscheine ihm doch sehr gering. Aber eine Welle von Stimmen erreicht uns auch zu dem Stichwort die 3-Monats-Zertifikatsgültigkeit. Das ist ja etwas im Infektionsschutzgesetz, was wir schon angerissen haben, dass es so ist, dass man ein weiteres Mal sich möglicherweise impfen lassen muss, um eben von Maskenpflicht und Testpflicht in gewissen Bereichen befreit zu sein. Dazu notiert Michael Kurt, ihm erscheine das zu viel des Guten. Und auch Sigrid Meisel-Eckerle notiert, sie hoffe, diese 3-Monats-Frist für Impfungen werde nicht akzeptiert. Muss man da noch mal ran, Herr Panzatzis?
Also wie gesagt, es handelt sich erstmal um einen grundsätzlichen Entwurf, der jetzt vorgelegt wird. Und es gilt ja auch im Parlament weiterhin das sogenannte Strucksche Gesetz. Das besagt, dass kein Gesetz das Parlament verlässt, wie es das Parlament erreicht hat. Deswegen werden wir ja auch am 29. August ja eine Sondersitzung des Gesundheitsausschusses haben, wo wir ja auch im Rahmen dessen natürlich dann halt auch dieses Gesetz auch per Anhörung erst beraten werden. Da wird es sicherlich den einen oder anderen Änderungsvorschlag geben. Aber ich sage eins, der Bereich, der jetzt momentan angesprochen worden ist, ist ja der Bereich, den die Länder festlegen können, wo entsprechend halt in Restaurants, Bars, Kultur- und Freizeiteinrichtungen, aber auch in Sporteinrichtungen, wie zum Beispiel halt auch Fitnessstudios, die FFP2-Maske oder der Test entsprechend halt auch Gültigkeit haben. Das ist halt die Einschränkung, die das Gesetz nämlich entsprechend vorsieht. Das ist aber, und das muss ich auch ganz offen sagen, der Lebensrealität geschuldet. Denn wenn Sie beispielsweise in ein Restaurant reingehen, dann tragen Sie lediglich die Maske nur bis zum Tisch. Wenn Sie sich hinsetzen und essen, nehmen Sie die Maske ab und dann essen Sie und diskutieren. Das ist in Bars genauso. Deswegen ist das aerosoltechnisch sicherlich nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss. So ehrlich müssen wir sein. Vor diesem Hintergrund gibt es die Ausnahmen, dass wir grundsätzlich halt die Testung halt auch nochmals vorziehen werden. Ich gehe davon aus, dass die Eigner schrittweise übergehen werden zu Testungen. Das heißt also, dass sie das dann überprüfen werden, wer geimpft, wer genesen ist und wer entsprechend auch einen tagesaktuellen Test hat, weil ich da ein wenig Schwächen sehe in dem Bereich, wo entsprechend natürlich die Maske abgenommen wird, wenn man halt, wie gesagt, Speisen oder Getränke zu sich nehmen möchte. Die 3-Monats-Regelung ist wissenschaftlich belegt, deswegen halten wir uns daran. Und es geht ja nicht nur, wir wissen auch, dass frische Impfungen stärker schützen vor Übertragung. Deswegen gilt es darum, dass wir einmal ausreichend Impfstoff zur Verfügung stellen und dass wir natürlich auch auf die neue Virusvariante angepasste Impfstoffe zur Verfügung stellen. Ich habe ja vorhin gesagt, wir rechnen damit, dass wir sie im September halt entsprechend auch dann als Marktzulassung dann vorrätig haben. Insgesamt 4 Stoffe von Moderna und BioNTech, was die beiden Varianten BA.5 als auch BA.3 entsprechend betrifft. Und dass wir dann natürlich auch mit einer Impfkampagne versuchen, entsprechend natürlich in einem Sinne eines Anreizsystems hier entsprechend auch Freiheiten zu ermöglichen. Deswegen ist das, finde ich, ein gut durchdachtes Konzept. Die Frage der 3-Monats-Regelung, die werden wir sicherlich nochmals diskutieren, weil das impliziert ja die Regelung, die wir jetzt haben, die klassische Herbst-Winter-Fahrplan bei Corona des Gesetzes, der gilt ja vom 1. Oktober, also von Oktober bis Ostern. Und das sind ja 6 Monate. Deswegen müssen wir nochmals diskutieren, wie lange wir darüber dann halt diskutieren werden. Gerade dann, wenn man sich entsprechend mit einem neuen Impfstoff wird impfen können. Da liegen uns aber bis dato keine verlässlichen, validen wissenschaftlichen Daten vor, sodass wir dann halt entsprechend dann darauf schon reagieren können. Bis dato fahren wir halt entsprechend auf Vorsicht und auf Sicht und dementsprechend gilt die 90-Tage-Regel.
Ganz kurz noch eine Fachfrage direkt in diesem Zusammenhang. Klaus Jorkowski würde gerne wissen, bisher waren die Impfstoffzulassungen ja Notzulassungen. Werden die jetzt mit dem angepassten Impfstoff auch Notzulassungen sein?
Jetzt an mich oder an Herrn Stürmer?
Erst an Sie. Nein, vielleicht. Oder wer also es weiß.
Es ist eine Zulassung. Diese Zulassung ist entsprechend halt auch juristisch abgesichert. Und vor diesem Hintergrund gibt es da nichts zu mäkeln. Also Sie werden die gleichen Zulassungen haben wie die anderen Stoffe auch.
Gut, das nur als kleine Ergänzungsfrage, weil es gerade hier noch frisch auf den Tisch kam. Dann an Sie, Herr Stürmer. Die Stichworte sind nochmal genannt. Wann rechnen Sie denn damit, dass wirklich der angepasste Impfstoff auf dem Markt ist? Und was können wir uns dann davon versprechen? Haben wir dann nicht mehr die Problematik, dass vielleicht die schweren Verläufe besser im Griff sind, aber die Ansteckungsrate trotzdem eben hoch, was ja viele doch sehr enttäuscht hat an den Impfstoffen, dass sie eben doch eine Infektion erleiden? Und zum Zweiten, ist es wirklich sinnvoll, hier auf diesen 3-Monats-Rhythmus zu gehen, der ja jetzt möglicherweise, wir haben es gehört, auch nochmal im Gesetz zur Veränderung ansteht?
Ja, ich bin auch noch optimistisch, dass wir es schaffen, Richtung September, Oktober die Impfstoffe zu bekommen. Was wir davon zu erwarten haben, klar, die schweren Verläufe werden weiterhin signifikant reduziert und die Todesfolgen entsprechend. Das ist erstmal auch die gute Nachricht. Ich gehe auch davon aus, dass wir zu einem deutlich höheren Prozentsatz auch wieder Infektionen vermeiden können. Aber wie hoch der in der Realität sein wird und wie lange dieser Schutz vor Ansteckung tatsächlich aufrechterhalten wird, das können wir jetzt noch gar nicht abschließend bewerten. Insofern muss man auch einfach diese 3-Monats-Geschichte absolut unter Vorbehalt sehen. Ich halte es grundsätzlich für wichtig, dass wir Veranstaltungen, gerade im Innenräumen, wenn sie dann entsprechend untersagt werden, dass man ohne Maske irgendwo rein kann, dass man einen alternativen Test macht, weil der Test ist natürlich gerade in der Restaurant- und Barsituation, wenn er denn gut gemacht und richtig gemacht ist, die deutlich bessere Option, weil Sie haben es ja gerade angedeutet, im Restaurant nimmt man die Maske ab zum Essen, Trinken, in der Bar diskutiert man lange. Wenn ich da mit einem negativen Test reinspaziere, habe ich eine deutlich höhere Effizienz, als wenn ich nur mit der Maske reinspaziere und sie dann für die nächsten Stunden absetze. Insofern ist da sicherlich auch noch mal ein bisschen Optimierungsbedarf. Aber ich würde grundsätzlich die Impfung nicht so sehr hier nach vorne stellen, weil wir noch gar nicht wissen, was uns dort erwartet. Und da sind wir ja ein bisschen von unserem bisherigen Schema abgewichen, weil sonst machen wir ja immer das, was noch nicht klar ist, lassen wir aus den Gesetzen ja meistens raus oder wollen es rauslassen. Hier nehmen wir etwas in ein Gesetz rein, was ich noch gar nicht abschließend bewerten kann. Und das finde ich ein bisschen schwierig auch für die Diskussion. Und deswegen würde ich ganz ehrlich gesagt die Anreize anders schaffen und nicht über die Möglichkeiten der Verordnung. Und einen Punkt würde ich ganz gerne noch anbringen. Nochmal die Diskussion um diesen Flickenteppich. Der Bund macht es sich relativ leicht, indem er die Verantwortung an die Länder weitergibt. Er kann das gerne machen, wenn der Bund feste Grenzen vorgibt, feste Parameter, an denen sich die Länder orientieren können. Dann hätte ich damit weniger Probleme. Aber so wie es aktuell aussieht, ist es eher, glaube ich, ein Verantwortungsverschieben vom Bund an die Länder. Und die müssen sehen, wie sie fertig werden. Und meine Erfahrung bisher, das wird doch in einen Flickenteppich enden.
Herr Stürmer, nur ergänzt, welche Parameter würden Sie denn reinschreiben?
Das ist natürlich eine schwierige Diskussion, weil wir ja im Augenblick gar nicht genau super Parameter haben. Wir haben also die Inzidenz sicherlich ein Parameter, den man aktuell nicht verwerten kann. Wir müssen solche Parameter wie schwere Erkrankungen sicher ins Kalkül mit reinziehen. Wir müssen Impfquoten mit an Bord nehmen, also Krankenhausbelegung, Intensivbettenbelegung, wenn es vernünftig aufgearbeitet ist, dazu Impfquoten. Das wären so Parameter, die man durchaus nehmen kann.
Dann nochmal zur Gegenmeinung generell, was eben diese Parameter angeht, die ja der Bund immer mit dieser regionalen Zuständigkeit dann eben unterbringt. Stehlen Sie sich da aus der Verantwortung, Herr Pantazis?
Nein, tun wir nicht, weil das Infektionsgeschehen nämlich nicht nationalweit ist. Es überspringt sicherlich das ein oder andere Bundesland, aber Sie können die Situation beispielsweise in Sachsen nicht mit der mit Schleswig-Holstein vergleichen. Vor diesem Hintergrund machen nationale Regelungen keinen Sinn in allen möglichen Bereichen, sondern wir tun das, was die Länder übrigens von uns auch verlangt haben. Sie wollten einen Instrumentenkasten entsprechend zur Verfügung gestellt bekommen. Den haben sie jetzt auf Basis dieses Infektionsgesetzes, der Novellierung des Infektionsgesetzes zur Verfügung gestellt. Und sie können auf Basis der ersten Stufe, also im Bereich der sogenannten metaphorisch betrachteten Winterreifen, selbstverständlich FFP2-Masken im ÖPNV verabschieden. Das ist absolut kein Problem und erlassen per Landtagsbeschluss. Das ist mir persönlich übrigens auch sehr wichtig als ehemaliger Landtagspolitiker, dass es zu einer Reparlamentarisierung der Corona-Politik kommt und nicht per Verordnung entsprechend durch die Landesregierung, sprich durch die Exekutive dann erlassen wird, sondern das muss dann entsprechend auch durch einen Beschluss gefasst werden. Deswegen kann ich diese Kritik an der Stelle nicht nachvollziehen, weil wir genau das tun, was die Länder von uns verlangt haben und wir natürlich auch ein regional unterschiedliches Infektionsgeschehen haben.
Dann würde ich meine Kritik gerne präzisieren, weil Sie haben vollkommen recht. Ich bin auch dafür, dass wir die meisten Möglichkeiten regional abstimmen können. Trotzdem kann man das ja auch machen, wenn ich bundesweit einheitliche Grenzwerte vorgebe. Mir geht es ja gar nicht darum, dass ich die Maßnahmen in der Masse bundeseinheitlich vorgeben möchte. Öffentlicher Personennahverkehr jetzt mal ausgeklammert. Aber ich möchte gerne bundesweit einheitliche Grenzwerte definiert haben, weil dann ist natürlich immer noch eine regionale Unterscheidung gewährleistet. Aber sie sind nachvollziehbar, warum das Land jetzt es so macht. Und macht es jedes Bundesland eben nach den gleichen Kriterien und nicht nach unterschiedlichen.
Noch einige Stimmen dazu, die deutlich machen, die Bund-Länder-Streitigkeit führt bei vielen Hörerinnen und Hörern nicht zu Verständnis. Da ist einfach eine generelle Fragezeichenlage, so nenne ich es mal. Ist denn überhaupt klar, was mit dem Gesetz erreicht werden soll? Das ist zum Beispiel das Fragezeichen, was uns über WhatsApp erreicht von einem nicht näher genannten Hörer. Werner Feher hat uns auch über WhatsApp geschrieben, nach Dreifachimpfung und 3 Jahren Pandemie ohne jede eigene Infektion sei er nicht mehr bereit, jedwede Einschränkungen hinzunehmen. Und auch Wolfgang Daub hat uns geschrieben, auch nach mehr als 30 Monaten Seuchenzeit geht Deutschland völlig chaotisch in den dritten Winter. Das heißt, das Verständnis für die Kompetenzen zwischen Bund und Land führt da nicht mehr zu sehr viel Verständnis. Da gibt es ja einige Länder wie Österreich, auch das wurde eben angeregt von unseren Hörern, die einen ganz anderen Weg gehen. Sie sehen den umgekehrten Weg, seit 1. August dürfen dort Corona-Infizierte, die keine Symptome haben, auch arbeiten gehen. Da geht es also in die Richtung Corona als normale Krankheit. Kann das ein Weg sein, Herr Stürmer?
Wir werden über kurz oder lang natürlich SARS-CoV-2 behandeln werden, wie alle anderen Erkrankungen auch. Nur weil wir bis dato immer in der Vergangenheit auch krank arbeiten gegangen sind, heißt es nicht, dass wir das auch weiterhin tun sollten. Ich bin aber der Meinung, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt noch eine gewisse Verantwortung haben, Infektionen zu reduzieren. Und zwar aus dem Grund auch, dass wir Long-Covid noch nicht abschließend und richtig verstehen. Die Zahlen, die wir berichtet bekommen, die Anzahl der Fälle, sind nicht so klein, dass ich jetzt sagen würde, das ist alltägliches Restrisiko, was ich im Straßenverkehr zum Beispiel auch akzeptiere. Sondern ich bin der Meinung, dass wir da noch Nachholbedarf haben. Und solange ich das noch nicht abschließend geklärt habe, würde ich die Schritte der anderen Länder nicht unbedingt nachvollziehen. Wie gesagt, sie plädieren mehr auf Eigenverantwortung. Keins der Nachbarländer erklärt die Pandemie für beendet, sondern sie appellieren an ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger, mit der Situation verantwortlich umzugehen. Und das ist etwas, was mir so ein bisschen in Deutschland fehlt.
Herr Pantazis, wie sehen Sie es in der Perspektive?
Ich teile die Auffassung von Herrn Stürmer voll und ganz. Eigenverantwortung haben wir jetzt erlebt. Unter den jetzt herrschenden Bedingungen des Infektionsschutzgesetzes haben wir eine Sommerwelle erlitten. Weil wenn Sie beispielsweise jetzt in den Einzelhandel reingehen und sagen, es gibt halt, wie gesagt, keine Maskenpflicht mehr nach den herrschenden Gegebenheiten in den Innenräumen, sehen Sie nur noch wenige, die Maske tragen. Und wenn Sie das Beispiel Österreich ansprechen, ich finde das schon ganz interessant. Wenn ich ganz ehrlich bin, die möchten ja, wie gesagt, auch die Isolationspflicht jetzt, haben Sie ja zum 1. August aufgehoben für Infizierte, sodass dann auch positiv getestet ins Büro können. Das ist alles ein bisschen schwierig, aber in Österreich müssen Sie auch wissen, gibt es natürlich auch sogenannte Verkehrsbeschränkungen ab dem 1. August. Also danach darf eine infizierte Person zwar in ein Wirtshaus, darf dort aber nicht konsumieren und muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Und infiziert darf man zwar auch ins Schwimmbad, darf aber dort beispielsweise kein Eis essen. Also das Betreten von Krankenhäusern ist untersagt, außer man arbeitet dort und infiziertes Klinikpersonal muss bei der Arbeit eine FFP2-Maske tragen. Ich mache ein Beispiel, warum ich ein Problem damit habe. Also wer in Österreich positiv getestet ist, wird ab August nur noch dann krankgeschrieben, wenn er Symptome hat. Das ist ja die Forderung von Herrn Gassen, die beispielsweise geäußert worden ist, der sich beispielsweise Herr Kubicki auch angeschlossen hat. Aber wer keine Symptome hat, muss arbeiten gehen, am Arbeitsort aber eine Maske tragen. Herr Stürmer hat ja vorhin gesagt, auch symptomlose Patienten sind ja auch positiv. Und wissen Sie was? Es kann dazu kommen, dass zum Beispiel ein Kellner, der positiv ist, dann gesunde Gäste bedienen. Das ist für mich in keinster Weise verantwortungsbewusst und in keinster Weise im Sinne des Schutzes vulnerabler Gruppen.
Das war das Schlusswort dieser Ausgabe von Kontrovers. Wir werden bestimmt nicht das letzte Mal über Corona und die Maßnahmen diskutiert haben. Jetzt war es zum Schluss der Blick auf Österreich. Vielen Dank an Christos Pantazis von der SPD, an den Virologen Martin Stürmer und, er musste schon zum Zug, an Georg Kippels von der CDU. Vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben. Ich entschuldige mich, dass nicht alle durchkamen. Hier folgt Umwelt und Verbraucher mit Georg Ehring und am Mikrofon war Silvia Engels. Ihnen noch einen schönen Tag.